wenn man Angst hat um sein Leben, in irgendeinem Keller sitzt und der Luftalarm da ist? Oder wie geht es den Menschen in Afrika oder Asien, wo dieser Krieg eine noch gar nicht zu beschreibende Hungerkatastrophe auslöst? Und all das, wenn man sich das bewusst macht, kann sich so wie ein Teppich über den einen oder anderen legen, das Gemüt belasten, wie wird es weitergehen? Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, ein hoffnungsvoller Mensch, aber manchmal, wenn ich all die Nachrichten sehe, da habe ich auch das Gefühl, dass in meinem Reservoir an Hoffnung irgendwann einmal der Boden sichtbar werden könnte, weil immer weniger da ist. Aber Gott sei Dank, und das betrifft nicht nur mich, sondern uns alle, Gott sei Dank müssen wir dieses Reservoir an Hoffnung nicht selbst auffüllen, nicht alleine auffüllen. Und es ist mein Wunsch, mein Gebet für diesen Gottesdienst, dass wir das heute erleben, dass Gott unsere Hoffnung auffüllt. Und wir haben den heutigen Predigttext ja gehört, Jesaja 35, ein Kapitel voller Hoffnung, voller Lebensfreude. Und ursprünglich ist da die Wüste, die Dürre, die Steppe, in der nichts wachsen kann. Lebensfeindlich im Grunde genommen. Und dann wird Advent, dann kommt Gott, die Quelle des Lebens, und die Wüste blüht auf, das Tote lebt auf. Es wächst etwas. Ein wunderschönes Bild, hoffentlich auch für uns persönlich, mit der Wüste in unserem Herzen. Innerlich ausgetrocknet, vielleicht empfindet so gerade jemand die glühende Hitze all dieser Sorgen und Probleme, die so vieles andere Lebendige in uns vertrocknen lässt. Und die Botschaft im Advent lautet: Jesus kommt. Und Quellen beginnen zu sprudeln und Leben blüht auf. Und es ist mein Wunsch und Gebet, Herr Jesus Christus, komm zu uns, jetzt, heute, in diesem Augenblick, und mach unsere müden Hände wieder stark und die wankenden, weichen Knie wieder fest. Wir bitten dich darum. Und ich lade uns ein, noch einmal durch diesen Predigttext, durch Jesaja 35, gemeinsam Schritt für Schritt hindurchzugehen, durch diese aufblühende Wüste. Zuerst die Verse 1 und 2. Diese Beschreibung, die Wüste und das dürre Land werden fröhlich sein, die Steppe wird jubeln und blühen wie eine Lilie. Sie steht in voller Blüte und jubelt. Sie jubelt und jauchzt vor Freude. Sie wird so herrlich sein wie der Libanon, so prächtig wie der Karmel und die Scharonebene. Alle werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes erblicken. Also ein wunderschönes Bild der Freude, der Hoffnung, überfließendes Leben. Die Wüste jubelt vor Leben. Also der Prophet beschreibt hier eine tiefgreifende Veränderung, die eine Ursache hat, nämlich die Herrlichkeit des Herrn, dadurch, dass Gott kommt. Advent. Und wenn Gott kommt, dann kommt mit ihm die Quelle des Lebens, dann erblüht die Wüste und das dürre Land wird fröhlich. Das ist Advent, Gott kommt. Und wir leben heute in der Adventszeit, also in dieser Erwartung, dass Jesus zu uns kommt. Nun kann man natürlich einwenden, und das wurde ja im Laufe der Geschichte der Christenheit auch oft so verkündet, ist diese Erwartung, dass Jesus kommt, nicht so eine typisch christliche Vertröstung auf eine bessere Zukunft irgendwann in einem Jenseits. Aber was soll mir das bringen, wenn ich im Hier und Jetzt lebe? Wir glauben an ein Leben nach dem Tod, ja, aber wir glauben auch an ein Leben vor dem Tod. Dieses Schild habe ich einmal an einer Methodistenkirche in England, in Oxford, gefunden und gleich fotografiert. We believe in life before death. Also wir glauben an ein Leben vor dem Tod. Und liebe Gemeinde, das ist das, was wir unter anderem im Advent und Weihnachten miteinander feiern, dass Gott Ja sagt zu diesem Leben im Hier und Jetzt. Er hat uns nicht aus dieser Welt herausgenommen und aus diesem Leben. Ganz im Gegenteil. Gott ist Mensch geworden. Gott ist hineingegangen in das Diesseits. Gott selbst geht mitten hinein in diese Welt, in unser Leben, in unsere menschliche Wüste und Dürre. Er holt uns nicht aus dieser Welt heraus, auch heute nicht, sondern er kommt mitten hinein. Und er schickt auch uns als Christen und Christinnen mitten hinein. Eben nicht nur hofft auf ein Jenseits und lebt darum heute schon jenseits der Gesellschaft, sondern ich bringe euch Hoffnung in euer Diesseits. Und diese Hoffnung sollt ihr als meine Gemeinde inmitten der Gesellschaft leben. Also, dass Gott an Weihnachten in Jesus Mensch geworden ist, das ist sein großes Ja zu dieser Welt, zu unserem Leben. Also Gott ist nicht fernab, nicht jenseits, sondern mittendrin, auch im Leid und in der Not. Jesus, der Immanuel, Gott mit uns, bedeutet dieser Name. Und das macht Hoffnung und das wirkt sich aus. Der nächste Schritt, die Verse 3 und 4. Mach die müden Hände wieder stark und die weichen Knie wieder fest. Sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, da ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Und liebe Gemeinde, ich glaube, das muss man nicht groß erklären, was das bedeutet, die müden Hände, die nicht mehr die Kraft haben, anzupacken oder sich zu wehren. Oder die weichen Knie, mit denen man einfach nicht mehr vorwärts kommt, nicht mehr gehen kann, nicht mehr die Kraft hat. Oder den Mut verloren, weil man so oft enttäuscht wurde, vielleicht von anderen Menschen, vielleicht auch von sich selbst und anscheinend auch von Gott. Nun, die ersten Hörerinnen und Hörer dieser Verheißung, das war das Volk Gottes, wahrscheinlich kurz nach der babylonischen Gefangenschaft. Wir sind also wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Und es war eine ganz schwierige Zeit. Manche waren in der Fremde geblieben, in Babylon. Andere waren zurückgekehrt in das verheißene Land, nach Juda und Jerusalem. Aber eben nicht in die blühenden Landschaften, sondern in die harte Wirklichkeit, in Not, in Armut hinein. Und nicht selten herrschten Resignation und Mutlosigkeit. Und hier wird deutlich, Glaube, Vertrauen und Hoffnung sind immer angefochten, immer. Nicht nur damals, sondern auch heute. Und in diese Situation hinein spricht der Prophet: Seid stark und habt keine Angst. Seht, da ist euer Gott. Da ist er. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich so bei mir, ja, wenn wir ihn doch nur sehen könnten. Da ist er, wenn wir ihn doch nur sehen könnten, unseren Gott. In unseren Nöten, in unseren Herausforderungen oder wenn wir die Nachrichten so hören von Leid oder von anderen Menschen, die in Krankheit sind oder selbst betroffen sind, mitten in der Dürre des Lebens, wenn wir ihn doch nur sehen könnten. Nun, was wir auf jeden Fall tun können, das ist ihn darum bitten. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich und öffne mir die Augen meines Herzens, dass ich dich, dass ich Jesus sehen kann. Bitten können wir. Und wenn er unser Gebet erhört, wenn das geschieht, wenn Gottes Heiliger Geist uns die Augen für seine Gegenwart öffnet, im Hier und Jetzt, dann wird es nicht geistlich abgehoben. Dann wird es ganz erdverbunden, weil Jesus sich mit dieser Erde, mit unserer Welt verbunden hat. Wir gehen auf Weihnachten zu. Und wie war das damals in der heiligen Nacht? Da verkünden die Engel, da verkündet der Engel mit den umgeben von den himmlischen Heerscharen dieser sicherlich vollkommen überrumpelten Hirtengruppe: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und was geschieht dann? Was erleben die Hirten? Wie angekündigt liegt in einem Stall, den sie da finden, ein Kind in einem Futtertrog. Und das war überhaupt nichts Ungewöhnliches für einen Hirten. Das hatten sie doch selbst auch schon oft gemacht, wenn sie kein anderes Bettchen hatten für ihre Kinder. Das habt zum Zeichen, hatte der Engel gesagt. Ja, und dieses Zeichen war für die Hirten ungemein groß und verändernd. Der Heiland ist einer von uns. Wie unsere eigenen armen Hirtenkinder liegt er in einem Futtertrog. Er teilt unser Leben, unsere Mühen, unsere Not. Ein ganz starkes Zeichen für die Hirten. Also auch wenn ihre äußeren Lebensumstände sich nicht verändert haben, sie gehen doch von diesem Stall weg und sind erfüllt und erzählen überall von dem, was sie erlebt haben. Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war, heißt es in Lukas 2. Also die Wüste und Dürre in ihrem Herzen hatte sich verwandelt in eine sprudelnde Quelle. Und durch die Begegnung mit diesem Kind in der Krippe waren sie so voller Hoffnung, dass sie mit ihrem Alltag, der sich zunächst einmal äußerlich nicht verändert hatte, anders umgehen konnten. Vor Augen war einfach nur ein Kind. Aber mit den Augen ihres Herzens haben sie gesehen, der Erlöser, er ist einer von uns. Und darum auch die Bitte für uns, Herr, komm, Heiliger Geist, und öffne mir die Augen meines Herzens, dass ich dich sehen kann in meinem Alltag, in meiner Gegenwart. Und wie bei den Hirten werden sich unsere persönlichen Nöte oder auch die weltweiten Nöte nicht einfach weg sein. Die Not der Menschen wird nicht weggezaubert, auch meine eigene nicht. Leid und Krankheit, Trauer und Tod gehören nach wie vor zu unserem Leben. Aber diese Gewissheit, Jesus ist da mittendrin. Jesus ist da in aller Not. Und ich bin auch überzeugt, Jesus sitzt irgendwo in Kiew in einem Keller und hat mit den Menschen Angst, die angegriffen werden. Und Jesus verhungert in den Armen einer Mutter irgendwo in Asien und Afrika, die nicht genügend Essen hat für ihr Kind. All das ist Jesus, ist Gott nicht egal und gleichgültig. Da leidet er mit und er ist mittendrin dabei. Dort und auch bei uns. Vor allem bei jenen, die nach menschlichem Ermessen die Geringsten sind, die vergessen sind. Bei ihm sind sie nicht vergessen. Und diese Hoffnung, die stärkt die müden Hände, um anzupacken. Das festigt die weichen Knie, um die notwendigen Schritte zu gehen. Das gibt Mut, um sich für wichtige Veränderungen einzusetzen, im Hier und Jetzt. Ich kann nicht die ganze Welt verändern. Wir können das nicht. Aber jeder Einzelne kann in seinem Umfeld etwas verändern in dieser Hoffnung. Und darum die nächsten Verse, der nächste Schritt. Dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. Interessant an dieser Stelle ist, dass Jesus mit ganz ähnlichen Worten Johannes dem Täufer geantwortet hat, als er ihn aus seiner Not, aus dem Gefängnis heraus gefragt hat, bist du es wirklich oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann hat Jesus gesagt an die Jünger, die Johannes der Täufer geschickt hatte, antwortet ihm und berichtet ihm, was ihr erlebt und erfahrt. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Also Jesus, er hat Menschen geheilt, Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube, er hat Tote auferweckt und damit gezeigt, dass in ihm Gott zu den Menschen kommt, dass er das Leben ist und die Liebe Gottes in Person. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, es wurden nicht alle Blinde sehend damals. Nicht alle Lahmen konnten wieder gehen, nicht alle Aussätzigen wurden rein. Und die Toten, die Jesus auferweckt hatte, die mussten wieder sterben. Es waren Zeichen. Und Zeichen sind nicht das Eigentliche. Zeichen deuten auf etwas hin. Also was damals geschah, war ein Hinweis darauf, was geschehen wird, wenn Jesus einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Nämlich eine umfassende Heilung, umfassende Überwindung von Krankheit, Not und Tod. Auch heute können wir zeichenhaft erleben, dass Gott handelt auf Gebet hin, dass Gott Heilung schenkt. Und wir alle sind eingeladen, unsere Anliegen zu ihm zu bringen, vor ihn zu bringen. Und unabhängig davon, ob Gott jetzt Heilung schenkt oder auch die Kraft durchzuhalten und auch durch einen Leidensweg zu gehen, eines ist gewiss, diese Zeichen deuten auf etwas anderes hin, nämlich dass das letzte Wort eben nicht die Krankheit hat, nicht der Tod, selbst wenn er eintritt. Das Leben hat das letzte Wort, wenn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Das ist die Botschaft unter anderem des Advent. Er selbst wird dann die unerschöpfliche Quelle unseres Lebens sein. Und diese Hoffnung, die kann uns heute schon Kraft schenken, uns hier und jetzt einzusetzen für Frieden und für Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat. Denn auch als Gemeinde Jesu sollen wir ein Zeichen sein, ein Zeichen der Hoffnung. Und jetzt schon das Leben, was wir von Jesus erwarten, von der Zukunft erwarten. Und damit zum vorletzten Schritt. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche bewässern die Steppe. Der glühende Sand wird zu einem Teich, in der Dürre sprudeln frische Wasserquellen. Und wo einst Schakale hausten, wachsen Gras, Schilf und Papyrus. Also ein ganz beeindruckendes Bild, wie Gott die Wüste dort verwandelt in einen fruchtbaren Garten. Und ich bin überzeugt davon, auch hier begegnet uns nicht einfach nur ein Zukunftsbild, sondern ein Bild dessen, was Gottes Heiliger Geist schon in unserem Leben verändern kann. Auch wir erleben doch manchmal in unserem Herzen eine Wüste. Da ist der Boden wie eine festgetrampelte Steppe. Und manchmal fühlen wir uns innerlich wie ausgebrannt. Und dann dürfen wir den kühlenden Hauch des Heiligen Geistes erleben. Und wenn Jesus dann hineingeht, dann dürfen wir erleben, dass da Quellen in unserem Herzen aufbrechen, von denen wir vielleicht gar nicht wussten, dass sie da sind. Quellen von Glaube, Hoffnung und Liebe, weil Gott es bereits in unser Leben hineingelegt hat. Und Gottes Geist erweckt all das zu neuem Leben. Können wir uns das vorstellen? Dass das in unserem Leben, in unserem Herzen geschieht, in diesem Gottesdienst? Machen können wir es nicht. Wir können es nicht inszenieren, aber wir können darum bitten. Wir können Gott und wir können uns seinem Kommen öffnen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Alles andere kann nur Gott schenken. Machen können wir es nicht. Und damit zu den letzten Versen. Eine Straße wird dort verlaufen und die wird man den Heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird sie betreten, sie gehört denen, die auf dem rechten Weg sind. Selbst Unwissende werden nicht in die Irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden, nur die erlösten Menschen sind dort unterwegs. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Grenzenlose Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jubel und Freude stellen sich ein. Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden. Eine Straße in der Wüste, die keine Wüste mehr ist, wird den Erlösten die Rückkehr zum Berg Zion ermöglichen. Nun, der Berg Zion in Jerusalem, er steht für den Ort der Gegenwart Gottes. Gott hatte versprochen, dort bin ich zu Hause, dort könnt ihr mich finden. Und dieses Bild, dieses Weges dorthin zeigt, es wird uns nichts mehr von Gott trennen, nichts mehr von seiner Liebe trennen. Im Neuen Testament, in der Offenbarung, wird das noch viel intimer beschrieben, wie es heißt im neuen Jerusalem, da wird Gott unter ihnen wohnen und er wird abwischen alle Tränen. Und dann wird keine Not mehr sein, kein Leid mehr sein, keine Krankheit mehr sein und kein Tod und keine Trauer. Und das sind Zukunftsbilder, die uns vor Augen malen, was Gott uns schenken wird. Und es sind Zukunftsbilder, die uns vor Augen malen, wir erwarten im Grunde genommen nicht irgendetwas von Gott, so kleine Gaben, sondern Gott selbst, seine Gegenwart, die vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Und auch hier als Gemeinde Jesu dürfen wir im Hier und Jetzt Zeichen setzen, indem wir heute schon uns von dieser Hoffnung erfüllen lassen und uns für diese Welt einsetzen, die Gott wichtig ist, die Gott wertvoll ist, in die er hineingekommen ist, um sie zu erlösen. Es ist Gottes geliebte Welt. Und wir sollen heute schon zeichenhaft leben, was wir von der Zukunft von Gott erwarten. Der Weg zu Gott ist frei. Und damit bin ich am Schluss dieser Adventspredigt. Advent, Ankunft, Gott kommt. In Jesus Christus hat er in seinem ersten Kommen in diese Welt, im Stall zu Bethlehem, unsere Niedrigkeit und Schwachheit mit uns geteilt. Bei seinem zweiten Kommen, so die Hoffnung und Verheißung, da wird er die Hoheit mit uns teilen, die vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater. Und wir leben heute irgendwo dazwischen. Vielleicht ganz nah an seinem zweiten Kommen, vielleicht noch weit weg. Das weiß niemand von uns. Aber was wir wissen dürfen, mitten in den Wüstenzeiten, mitten im Alltag, Jesus, die Quelle des Lebens, ist bei uns und mit uns. Jetzt und hier ist er durch seinen Heiligen Geist da. Ich kann an einer Quelle sitzen und verdursten, weil ich nicht schöpfe. Aber ich kann an der Quelle sitzen und schöpfen, und dazu lädt uns Jesus ein, um dann auch für andere zur Quelle und Hoffnung zu werden, Zeichen zu setzen. Und darum können wir Gott bitten. Und dazu möchte ich uns einladen, jetzt in der Stille. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Schenke uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Lass die Quelle des Lebens in der Wüste unseres Herzens sprudeln und überfließen. Überfließen, dass auch andere Menschen davon schöpfen können. Lass unser Leben ein Zeichen der Hoffnung sein, indem wir uns in deiner Liebe für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, damit unser Leben und das Leben anderer erblühen kann, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich lade uns ein, noch einige Momente still zu sein, uns Gott zu öffnen, seinem Heiligen Geist, und wir dürfen vor ihm unser Herz ausschütten, ob es gerade eine Wüste ist oder in der Fülle, ganz egal. Wenn Gott hineinkommt, dann verändert sich etwas. Lasst uns einen Moment still werden. Amen.